Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler.
Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll, um mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du schläfst neben mir ein, ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir morgen erwachen. Hast es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben. Wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass hier jemand wie ich so was Schönes wie dich verdient hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten. Es ist schön, dass es dich gibt.
Die besungene große Liebe, nach der sehnt sich so gut wie jeder Mensch, aber ob und wo es passiert, das weiß man nie. Ob in der Uni oder am Arbeitsplatz, beim Sport oder im Supermarkt, im Café oder in der Straßenbahn. Wann einem der Mann oder die Frau des Lebens über den Weg läuft, das lässt sich nicht wirklich planen oder erzwingen. Aber man kann dem Liebesglück ein bisschen nachhelfen, zumal wenn Zeit und Gelegenheit zum Kennenlernen immer knapper werden, um andere paarungsbereite Menschen kennenzulernen. Was früher da der Tanztee war, ist heute das Internet. Oder sind gezielt Single-Börsen, bei denen im Schnellverfahren sondiert wird, was vielversprechend ist und was tatsächlich vergebene Liebesmüh. Vom Speed-Dating bis zur digitalen Partnerwahl. Wie Paare sich heute kennenlernen, dazu können unsere Gäste aus ganz unterschiedlichen Perspektiven viel erzählen. Das ist zum einen zugeschaltet in Berlin die Journalistin und Autorin Ursula Merz, die für ein Dossier in der Zeit und ihr Buch Für eine Nacht oder fürs ganze Leben in virtuellen und realen Liebeswelten recherchiert hat und sich auch selbst ins Dating-Karussell geworfen hat. Guten Morgen, Frau Merz.
Guten Morgen.
Dann begrüße ich Pamela Mucha, Dating-Expertin bei der Single-Börse, beim Single-Börsen-Vergleich. Guten Morgen, Frau Mucha.
Guten Morgen.
Und neben Ihnen sitzt der Paarberater Michael Mari aus Hamburg, Autor zahlreicher Beziehungsbücher. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Mari.
Guten Morgen.
Und wie immer interessieren uns natürlich vor allem auch Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse, meine Damen und Herren. Haben Sie Erfahrungen mit der Partnersuche in der digitalen Welt oder bei speziellen Singlebörsen? Und wie sah diese Erfahrung aus? Oder wie haben Sie einen Partner gesucht und vielleicht auch gefunden? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Wenn Sie einen Fax noch haben, können Sie das auch benutzen unter der Nummer 00800 4464 4465 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, dann können Sie natürlich auch gerne anonym bleiben. Was denken Sie über die Partnersuche im Netz? Dazu hat sich meine Kollegin Dorte Hindrichs auf der Straße umgehört.
Unpersönlich. Man hat nicht so wirklich die Möglichkeit, sie, glaube ich, richtig kennenzulernen. Man lernt doch immer noch genug Leute kennen auf der Straße auch. In meinen Augen ist das Internet, glaube ich, nicht die Wahl der Partnersuche.
Warum nicht? Ich finde das okay. Also im Freundeskreis haben wir mehrere Paare, die sich eben durch Annoncen gefunden haben. Mangels Gelegenheit auch, ne? Alle sind berufstätig. Ich habe meinen Partner ja in der Diskothek kennengelernt. Bald 40 Jahre her. Das waren noch andere Zeiten.
Persönlich für mich kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich habe meinen Partner mit 15 in der Schule kennengelernt. Deshalb ist das so ein Thema, was für mich so völlig abwegig ist. Auch im Freundeskreis, ehrlich gesagt. Also ich habe damit überhaupt keine Erfahrung. Für mich persönlich wäre es gar nichts.
Vorstellen? Ja, aber ich bin schon gebunden. Ich suche nicht. Es gibt Leute, die haben da Erfahrung mit und ich kenne einen, der ist seit 4 Jahren verheiratet. Der hat aber, ich glaube, Friendscout seine Frau gefunden. Ja, funktioniert also.
Ist eine Möglichkeit, habe ich aber noch nie ausprobiert. Viele. Die haben jetzt nicht über so direkt Partnersuche, sondern über Hobby. Verschiedene Hobbys miteinander abgeglichen, dann zusammen zum Beispiel Bergwandern gegangen und dann haben sie sich verliebt, das habe ich schon gehört.
Habe ich probiert, hat aber nicht geklappt. Weil ich finde, da sind viele Männer vor allem unterwegs, die das nicht ernst meinen. Ja, man muss da einfach
einfach auf der Straße gucken, in Cafés. Da habe ich dann meinen kennengelernt.
Rund 7 Millionen Deutsche suchen im Internet nach der Liebe. Rund jede dritte Beziehung soll ihren Anfang heute im Netz haben. Bei unseren jetzt zufällig Befragten bleibt die Euphorie über diesen Markt so ein bisschen aus. Ist das Suchen eines Partners übers Netz vielleicht nach wie vor etwas, worüber man nicht so gern spricht oder das noch ein bisschen den Ruch hat von, wer das nötig hat? Oder ist der Umgang damit heutzutage eher selbstverständlich geworden? Ich frage mal zuerst Frau Mucha, was ihre Einschätzung ist.
Also unserer Erfahrung nach ist die Partnersuche im Internet inzwischen eine gleichberechtigte Alternative. Es ist vielleicht immer noch so, dass man nicht gerne zugibt, dass man das persönlich auch schon ausprobiert hat. Vielleicht ist es auch ein zufälliges Sample jetzt gewesen.
Kann gut sein.
Aber die Altersstufen beim Online-Dating, bei den vielen verschiedenen Varianten, über die man suchen kann, die haben sich auch ganz enorm nach unten und nach oben hin erweitert. Also das Peinliche, das Beschämende hat es schon längst abgelegt.
Können Sie das auch bestätigen, Frau Merz, bei Ihrer Recherche? Haben Sie sich ja viel umgetan mit Menschen, die gesucht haben und auch selber im Netz?
Ja, wobei das zu sagen, ich habe gar nicht unbedingt journalistisch so viel recherchiert. Damals für das Zeitdossier da schon, aber für mein Buch dann nicht mehr. Das sind eher ausgedachte, summierende Geschichten. Aber ich habe natürlich auch einen großen Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis. Und da habe ich mal im Laufe der letzten 10 Jahre auch die Erfahrung gemacht, dass es vom Befremdlichen oder von dem, das sind wirklich die Mauerblümchen, die sich da im Netz treffen, sehr verändert hat zu einer ziemlich normalen Partnersuche. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen von Lebenswelt zu Lebenswelt und von Milieu zu Milieu unterschiedlich, wie akzeptiert es ist. Also ich glaube, das spielt in der Wirtschaftswelt oder in Berufswelten, wo ohnehin sehr vieles digital stattfindet, ist es ganz normal, auch dass die Kollegen, es hat mir mal ein Bekannter erzählt, die kommen morgens ins Büro und erzählen sich, wen sie gestern Abend im Netz kennengelernt haben oder nicht kennengelernt und wer sich verabschiedet hat und so weiter. Das Anrüchige, da hat Frau Mucha vollkommen recht, hat es verloren.
Herr Mari und Frau Merz, Sie haben neben der professionellen Beschäftigung mit unserem Thema auch persönliche Erfahrungen mit der Online-Partnersuche gemacht. Sie sind selbst auch im Internet auf die Suche gegangen. Was haben Sie da erlebt? Wie funktioniert das? Herr Mari, vielleicht zuerst.
Naja, das ist zumindest ganz interessant. Es ist halt eine einfache Kontaktmöglichkeit. Eine von vielen und eine recht einfache. Die Hemmschwelle ist niedriger. Man muss nicht irgendjemanden draußen ansprechen. Und ich würde es mal als interessante Erfahrung bezeichnen.
Das heißt, Sie haben sich bei einer Partnervermittlungsbörse richtig eingeschrieben, wurden nach Ihren Vorlieben gefragt und dem,
was Sie sich wünschen. Ja, man füllt so ein Profil aus, mehr oder weniger wahrheitsgetreu. Und dann wird man angeschrieben oder man schreibt an und dann, ich habe es immer so gemacht, ich habe gesagt, ich will gar nicht viel rumschreiben, ich will jemanden sehen, erstmal die Bilder sehen, die müssen dann auch freigeschaltet werden. Und wenn mich jemand interessiert, also wenn ich jemanden sympathisch finde, dann will ich ihn treffen direkt. Das hat sich auch insofern bewährt, aber da macht man natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber insgesamt würde ich das doch sagen, ist es auch eine sehr lehrreiche Sache. Man muss also schon relativ bald...
Was meinen Sie mit
lehrreich? Naja, man muss recht bald zu sich stehen. Also ich bin da nicht so ein Freund davon, dann eine halbe Stunde irgendwo zu sitzen und dann zu sagen, komme ich hier weg oder so. Und man hat dann auch gegenüber die... erstaunlich direkt sein können.
Das heißt, man setzt sich hin und nach 3 Minuten weiß man schon, die Chemie stimmt nicht.
Wenn das jemand für sich so feststellt, dann ist immer eine Möglichkeit zu sagen, du, es war nett, dich zu treffen, aber ich glaube, das passt nicht.
Muss man aber auch ein sehr gestelltes Selbstbewusstsein haben oder sich zulegen mit der Zeit, oder?
Man kann es sich aber auch zulegen. Ne? Das meine ich mit dann zu sich stehen oder man kann auch lernen, was viele meiner Meinung nach Fehler dabei machen, ist dieses Drumherumreden, dieser sich irgendwie darstellen. Wenn man einen Partner will, der zu einem passt, muss man sich zeigen, wie man ist. Und das ist dann eben auch eine schöne Übungsfläche dafür, weil man noch anonym ist, ne? Wenn man nicht in einem gleichen Bekanntenkreis ist oder sowas und dann kann man sagen, nee, so bin ich.
Wie war das bei Ihnen, Frau Merz?
Ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht, also jetzt ganz unabhängig von dem Buch, das ist auch schon einige Jahre her. Ich glaube, in einer ganz prototypischen Situation. Ich war alleinerziehende Mutter Meine Tochter kam in die Schule, war also 6, sozusagen der erste Moment der Entlastung. Und in den Jahren vorher habe ich gemerkt, dass ich mich als Frau und mir die Männerwelt so ein bisschen aus den Augen gerät. Und am Abend der Einschulung meiner Tochter habe ich beschlossen, mich in eine Singlebörse im Netz zu begeben. Da habe ich schon mal einen Fehler gemacht, nämlich ich bin zu Occupied gegangen, weil ich dachte, das ist was Besonderes, irgendwie so. Es ist eine amerikanische Börse, die ist aber weltweit irgendwie gibt, aber was Kleineres, bisschen kosmopolitisch. Und also ich wollte nicht so durchschnittlich sein, will es mal so sagen, ja. Und habe dann auch irgendwie schriftliche Kontakte irgendwie gehabt, also auf Deutschland bezogen. Das ist eine amerikanische Börse ursprünglich, die es aber auch hier gibt. Und habe auch einen Mann getroffen, der ein paar Jahre älter war als ich, der mir gut, passend, humorvoll und gebildet und so weiter vorkam. Aber im Grunde habe ich genau wie Herr sagt, den Moment verpasst, wo ich mir hätte sagen können, hier stimmt was nicht. Du bist nicht wirklich neugierig. Du bist nicht wirklich, also du rennst nicht nach Hause, weil du denkst, oh, der hat mir eine Mail geschrieben. Ja? Also so ein Stell-dich-ein-Fieber, was es sozusagen in der virtuellen Welt auch geben kann, wie in der realen. Mit dem habe ich mich dann irgendwie getroffen zu einem Spaziergang. Der hat auch zu lang gedauert. Also sozusagen fehlende Chemie merkt man sofort. Also wir hatten uns zum Spaziergang am Nachmittag verabredet. Eigentlich klug, würde ich im Nachhinein sagen, weil man erstmal im Café oder im Restaurant sitzen und ein Essen bestellen, ist, glaube ich, ein großer Fehler, weil das muss man dann durchsitzen, bis die Rechnung kommt.
Ja. Aber man sollte einen sternförmigen Weg wählen und keinen langen Weg um einen See.
Ja, und also, ja, genau. Aber ich hätte schon sagen können, wissen Sie, Herr Lieber, sowieso, es tut mir leid, aber da hat mir der Mut und die Erfahrung, alles Ego, alles Mögliche irgendwie gefehlt. Und dann habe ich angefangen, den Kerl zu ärgern, aber ganz schlimm, ich habe mich furchtbar benommen. Ja. Also das hätte ich vielleicht nicht gemacht, wenn ich jemanden aus meinem, also mal Kollegenkreis, Bekanntenkreis kennengelernt hätte. Hätte ich mir sowas Unzivilisiertes wahrscheinlich nicht erlaubt, wie jemand, von dem ich unbewusst wusste, der verschwindet in der Anonymität. An dem kann ich jetzt alles Mögliche an enttäuschten Hoffnungen entladen.
Das heißt, Sie haben ihn so ein bisschen vergrault. Wo haben geärgert. Sie denn am Ende Ihren neuen Partner gefunden?
Ja, das finde ich eine wichtige Erfahrung, die ich auch von anderen gehört habe. Dass sozusagen die Erfahrung, im Netz zu sein, in einer Börse, wo es ja plötzlich ganz viele Männer gibt, ob man die jetzt toll findet oder nicht, aber plötzlich man, wow, also viele Namen, viele Eigenschaften, viele Altersstufen, das hat mich beflügelt. Also ich bin einfach sozusagen in die Stimmung des Suchens und des Finden-Könnens zurückgekehrt. Und das hat mich auch im Alltag so ein bisschen anders getragen.
Also Sie waren wieder offen dann?
Ich war wieder offen. Dann macht man sowieso vielleicht ein bisschen, ich habe mich ein bisschen hübscher wieder angezogen und so. Ja. Ich habe auch etwas Eigenartiges an mir festgestellt. Bevor ich mich eingeloggt habe, bin ich oft nochmal ganz schnell ins Badezimmer gerannt, habe mich vor den Spiegel gestellt und geguckt, ob alles stimmt. Das ist ein Quatsch, ist. Niemand guckt einem zu. Aber damit will ich sagen, ich kam sozusagen in ein reales Gefühl der Vorlust des Verliebens und habe dann an der Ampel jemand kennengelernt. Es hätte ich aber vielleicht nicht, wenn ich nicht an der Ampel gestanden hätte, gedacht und so gespürt, neben mir steht ein Mann, da gucke ich jetzt mal hin. Und der guckte zurück und es war rot und das waren gute Bedingungen.
Wo hat es bei Ihnen dann gefunkt, Herr Mari, im Endeffekt?
Auf einer Party, auf einer Geburtstagsparty von einer Bekannten.
Klassisch.
Ja. Aber ich glaube auch, dass man aus dieser Wahnvorstellung rauskommen kann, die Guten werden alle schon vergeben oder sowas. Ne? Und dann, es gibt sie, es gibt Hunderttausende in den Städten, die suchen. Und insofern würde ich mich dem anschließen und sagen, ja, da kann man aus dieser Sackgasse, geistigen Sackgasse rauskommen.
Also die Welt öffnet sich wieder. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einer Frau, die uns auch schon zuhört, die ihren jetzigen Mann tatsächlich mit 51 übers Internet gefunden hat. Ich begrüße Gabi aus dem Münsterland. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben ein bisschen zugehört jetzt schon. Ist das ähnlich bei Ihnen gewesen? Wie entstand die Idee, da im Internet nach einem Partner zu suchen?
Ja, es war so, ich habe kurz vor meinem 50. Geburtstag meinen Mann verloren, mit dem ich 25 Jahre glücklich war, aber die letzten paar Jahre war er an Krebs erkrankt leider, und da wir eine sehr gute Beziehung hatten, war für mich eigentlich recht schnell klar, dass ich irgendwann das gerne nochmal erleben möchte. Und dann habe ich erstmal ein Jahr auch mit mir so genug zu tun gehabt, um so in meinem Leben so halbwegs anzukommen. Und ich wollte mich jetzt auch nicht irgendwie an einen neuen Partner irgendwie ketten, nur um jemanden zu haben. Aber so nach einem Jahr dachte ich, ja, jetzt komme ich auch so ganz gut alleine erstmal klar. Und dann hatte ich aber die Idee und wollte einfach gerne nochmal wieder mit jemandem ausgehen. Meine Freundinnen waren alle wieder mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Und dann ja, hatte ich die Idee, einfach mal zu schauen, wie das in so einer Single-Börse läuft im Internet.
Haben Sie sich vorher kundig gemacht, wo Sie sich da anmelden? Oder haben Sie das erste so genommen, bisschen, auf das Sie gestoßen sind?
Nee, ich hatte zufällig in einer Zeitschrift gelesen von einem Test, von Stiftung Warentest. Und da war das Dating-Café damals als seriöseste Partnerbörse angegeben. Und da habe ich mich dann halt mal angemeldet, wollte mal schauen, was überhaupt so mit Ü50 noch so auf dem Markt ist.
Und was haben Sie erlebt? Und,
ja, also ich habe dann halt meine Interessen in dem Profil eingegeben und so. Und habe mir dann auch angeschaut, dann haben mich ein paar Männer angeschrieben oder ich habe einzelne auch. Und dann haben wir so ein bisschen, habe ich so ein bisschen geschaut, ob das mit den Interessen klappen oder passen könnte und habe mich dann mit einem getroffen. Da hatten wir schon gemailt und das fand ich schon ganz toll, aber da habe ich dann sofort gemerkt, als ich ihn in der realen Welt traf, dass das chemiemäßig überhaupt nicht passte. Und wir hatten uns zum Glück auch erstmal nur zum Spaziergang verabredet, eine Viertelstunde.
Ja.
Und ja, das hatte ich irgendwo so als Tipp gelesen, also bloß nicht schon was bestellen und dann warten
genau.
müssen. Und
ja, reden wir gleich auch nochmal drüber, was die Fallen da sind.
Mhm. Ja, und dann wollte ich mich eigentlich schon wieder abmelden, weil mir das auch alles viel zu aufregend war. Und dann hat mich aber mein jetziger Partner angeschrieben und dann habe ich gedacht, ja, jetzt wird nicht wieder lange gemeldet, ziemlich schnell ein Treffen und weil das von Interessen auch in etwa übereinpasste. Ja, und dann haben wir uns getroffen, im gleichen Spaziergang, gleicher Ort. Und ja, dann war das vom ersten Moment an, als wenn wir uns schon ewig kennen würden. Ich war irgendwie völlig geflasht und dachte, oh Gott, das könnte ja passen und war dann ganz aufgeregt. Also es ist halt schon eine komische Art des Kennenlernens. Aber er suchte im Grunde auch nur jemanden mal ins Kino zu gehen, also hatte auch geschrieben, also kann auch nur Freundschaft, muss jetzt nicht unbedingt eine Partnerschaft draus werden. Ja, und aber wir waren da im Grunde beide irgendwie locker, also entspannt mit der Zielführung.
Und seit wann sind Sie jetzt zusammen?
Und jetzt sind wir seit 4 Jahren zusammen und glücklich und leben mittlerweile zusammen. Ja,
erzählen Sie Ihrer Familie und Bekannten, wie Sie sich kennengelernt haben?
Es ist unterschiedlich. Also so bei älteren Leuten muss ich gestehen, so mit Ü 80, da traue ich mich dann nicht so richtig, weil da sieht das für mich so ein bisschen aus, als wenn die sucht jetzt unbedingt einen neuen Mann. Das fand ich ein bisschen komisch, aber so Gleichaltrigen oder auch Jüngeren, ja, da sage ich das wohl.
Denen haben Sie auch so ein bisschen Mut wahrscheinlich gemacht mit Ihrer Geschichte, oder?
Ja, ich meine, dass die meisten ja, sind irgendwie auch gebunden, da ist das nicht so notwendig. Aber ich bin auch auf so einer Homepage für Jungverwitwete aktiv, verwitwete.de und da freuen sich halt auch viele, weil viele dann irgendwie auch nicht mehr den Mut haben, weil wenn man sowas erlebt hat, dann denkt man irgendwie auch, ja, das Leben ist jetzt vorbei und hat nichts Gutes mehr zu bieten. Aber somit bin ich total froh im Nachhinein, dass ich einfach den Mut aufgebracht habe und ja, passt einfach wirklich. Perfekt.
Das klingt wunderbar. Herzlichen Glückwunsch auch an Ihren Mann, Freund.
Ja,
und danke, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben.
Ja, bitte gerne.
Frau Mucha, ist das ganz kurz vor den Nachrichten noch, sind das viele Menschen, die jenseits der 50 sind, die da im Netz auch nochmal schauen? Gibt es da eine Altersstruktur, die das vornehmlich macht? Oder ist das so, dass das wirklich auch die Menschen entdecken, die jetzt nicht Digital Natives sind?
Ja, also das hat sich tatsächlich in den 10 Jahren der Online-Partnersuche auch ganz rasant verändert. Dass eben auch so ursprünglich waren das so die plus 30- bis 40-Jährigen. Und mittlerweile sind eben auch die sogenannten Silver Surfer dabei. Die sind einfach reingewachsen. Ne? Und mittlerweile sind die halt eben auch viel vertrauter mit dem Internet und mit dem Medium. Und ja, da gibt es eben auch viel Bedarf, eben zum Beispiel in so einem Fall, wie der jetzt geschildert wurde, nach dem Verlust eines Ehemanns.
Da hören wir gleich noch mehr zu, vom Speed-Dating bis zur digitalen Partnerwahl, wie Paare sich heute kennenlernen. Darüber werden wir weiter reden. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Erlebnisse, meine Damen und Herren. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich möchte Sie noch in die Nachrichten entlassen mit einem Zitat des Philosophen Ralph Waldo Emerson, der einmal sagte: Das Schönste an einer Partnerschaft ist nicht die ausgestreckte Hand, das freundliche Lächeln oder der menschliche Kontakt, sondern das erhabene Gefühl, jemanden zu haben, der an einen glaubt. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema vom Speed-Dating bis zur digitalen Partnerwahl, wie Paare sich heute kennenlernen.
Sie chattet gern, ihr Deckname Maybrit. Ihr Motto Angelina, so Brad Pitt. Sie tanzt und singt professionell, posiert auch gern als Nacktmodell, dem Foto nach ein zuckersüßes Ding. Er hingegen nennt sich Mr. Big. Er macht in Öl und wohnt mit Meeresblick. Ein durchtrainierter Waschbrettbauch und ein Ferrari hat er auch. Die Rolex sieht man gut am Handgelenk. In der Internet-Single-Börse sind sie alle reich und schön. Da wird man höchstens 29, das ist ein Online-Phänomen. Sie haben 1000 geile Hobbys, sind alle sportlich und auf Diät. Die Blase platzt beim ersten Date.
Dieser Moment, in dem die Blase platzt beim ersten Date nach der Internetanbahnung, meine Damen und Herren, haben Sie den auch schon mal erlebt, wenn sich der virtuell Seelenverwandte dann doch komplett anders präsentiert, als man ihn sich vorgestellt hatte? Oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit der Internet-Single-Börse? Wo und wie haben Sie nach einem Partner sonst auf der Welt gesucht und wie haben Sie ihn gefunden? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau Mucha, Sie sind Dating-Expertin, wir haben es schon gesagt, außerdem Literaturwissenschaftlerin und Ethnologin. Sie analysieren seit über 10 Jahren den Online-Dating-Markt und haben über 750 Single-Börsen auf Herz und Niere geprüft. Einmal jährlich gibt Ihr Single-Börsen-Vergleich den Online-Dating-Markt-Report raus. Sie haben einen guten Überblick über den Markt für all die unter uns, die sich vielleicht noch nicht so sehr im Netz umgetan haben. Wie fächert sich dieser Markt auf? Welche Angebote gibt es?
Ja, also es gibt heutzutage ein Angebot für jeden, der in irgendeiner Form auf Partnersuche ist. Also man muss erstmal entscheiden, wer bin ich und was suche ich? Suche ich eine feste Partnerschaft fürs Leben? Suche ich eine Flirtbekanntschaft? Will ich einfach nur neue Leute kennenlernen? Suche ich eine heiße Affäre? Also all das gibt der Markt her. Neben ganz vielen Nischen und Themen, die er bedient, also Leute mit einem bestimmten religiösen Glauben, mit einer Behinderung, Alleinerziehende, also der Markt hält eigentlich für jeden was bereit.
Wir haben eine Mail bekommen von einer Dame aus Brandenburg. Sie schreibt, oder ein Herr aus Brandenburg, der schreibt, sein Sohn hat das Asperger-Syndrom. Für ihn sei es schwierig, Partner zu finden. Und ob Sie, unsere Gäste, Möglichkeiten wüssten, für ihn einen Partner zu finden, eventuell über die Single-Börsen. Gäbe es auch solche Nischen für Menschen mit Behinderungen oder mit Einschränkungen?
Ja, das gibt es in der Tat. Also es gibt verschiedene Themen, Single-Börsen, die sich einmal auf die Zielgruppe von Menschen mit einer körperlichen Behinderung, aber eben auch auf Menschen mit einer psychologischen Einschränkung spezialisiert haben. Für Leute mit dem Asperger-Syndrom gibt es zum Beispiel eine Börse, die sich speziell an Schüchterne oder an Singles mit Sozialphobie richtet. Das sind natürlich kleine Portale, sozialisierbar heißt sie, glaube ich, mit einigen 100 Mitgliedern nur, wo aber die Leute dann auch so ein bisschen einen geschützten Raum finden, um sich kennenzulernen oder um sich einfach da mal ranzutasten.
Unsere Sendung war kaum online, da wurde eine Mail in unser Postfach gespült von einem Dating-Unternehmen. Da hieß es, wenn du weiterklickst, wirst du ernsthaft interessierte Frauen und Single-Mütter finden, die einen eigentlich nicht besonderen Wunsch haben. Sie wollen einfach nur fremdgehen. Kein Witz, kein Nepp. Sie sind vielleicht ganz aus deiner Umgebung. Probier es aus, reinschauen kostet ja nichts. Wie funktionieren diese Sexbörsen ja auch? Also wirklich diese One-Night-Stand-Kuppel.
Also das Spektrum ist auch da riesengroß im Erotikbereich. Das geht eben von Seitensprung und Fremdgehportalen bis zu ganz gepflegten Erotik-Communities hin zu speziellen sexuellen Vorlieben, BDSM, Fetisch, Swinger. Also ein Riesenspektrum hat man da. Da findet eigentlich auch jeder was. Man bringt sich natürlich auf den unterschiedlichen Portalen auch unterschiedlich ein. Im Erotikbereich ist es generell so, dass die Männer es da schwerer haben, denn da sind etwas weniger Frauen vertreten. Das heißt, also da müssen sich die Männer schon ein bisschen ins Zeug legen, um da einen Kontakt auch anzubahnen. Es ist für viele Leute eine Möglichkeit, um auf schnellem Weg, auf unkompliziertem Wege eben in diesem Bereich jemanden zu finden.
Es gibt ja ganz neue Trends auch, Tinder oder Lavoo habe ich gelesen, wo man per Smartphone in Kürze in der Nähe ein Treffen organisieren kann. Das heißt, man bekommt ein Foto, man präsentiert sich nur mit Foto. Frau Merz, haben Sie sich da auch umgetrieben? Dann können Sie es vielleicht noch anders erklären.
Nein, da habe ich mich nicht umgetrieben. Okay. Aber ich weiß, dass es sowas gibt. Also ich glaube auch, je jünger die Menschen, je mehr mit WhatsApp umgehen, desto
Also das fand ich ganz spannend, weil er ganz kurz erklärt, stellt man ein Foto ein und dann kann man mit einem Wisch nach rechts denjenigen, der sich da gerade meldet, als finde ich interessant kategorisieren. Nach links fällt er direkt raus und wenn der andere das eigene Bild eben auch noch rechts wischt, dann kann es einen Kontakt geben zwischen den beiden. Also eine ganz kurzfristige, sehr direkte, sehr aufs Visuelle ausgerichtete.
Ist doch dasselbe, was Frau Merz geschildert hat von der Ampel, der Blickkontakt.
Das wollte ich Sie gerade
sagen. Wo Sie sich beide angeguckt haben. Und das geschieht jetzt halt vermittelt durch das Smartphone. Das ist eigentlich, wenn man so will, eigentlich ist das ja alles gar nicht so furchtbar Neues.
Ja,
es gab früher die Kontaktanzeigen in Zeitungen. Mhm. Es gab Bekannte, die gesagt haben, du, da kenne ich jemanden, der wäre für dich vielleicht interessant und so weiter. Ist nur eine zeitgemäße Form.
Und es
der
ist
Kontaktaufnahme, ne?
Ja. Und es ist einer bestimmten Generation schon geschuldet. Also das ist schon die Facebook-Generation, die WhatsApp-Generation. Ja. Die Zielgruppe ist auch tendenziell etwas jünger. Und also unter den Mitte-20-Jährigen ist es quasi undenkbar, dass man als Single nicht schon einmal Tinder wenigstens ausprobiert hätte. Mhm. Das ist nicht von Anfang an als One-Night-Stand-App genutzt worden. Es hat sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Aber so im Fokus steht eben auf lockere Art und Weise, Leute kennenzulernen. Und naja, man präsentiert sich eben mit einem Bild. Also es läuft alles über den optischen Eindruck.
Wie im realen Leben, ne?
Ja, und das ist also in erster Linie auch erstmal ein Markt, um zu posen und sich zu präsentieren. Und das hat so ein richtiges Eigenleben auch entwickelt.
Ich habe, Frau Much, ich habe eine Frage, die ich mir selber nicht beantworten kann. Es gibt ja das Ressentiment gegen das Internet, wobei man jetzt, glaube ich, doch mal sagen muss, es gibt ganz grob den Markt der Partnersuche und es gibt einen Sexmarkt. Mhm. Ja. Das Ressentiment auch vieler Soziologen, also Eva Illus natürlich, aber auch einiger französischer Soziologen, ist, dass quasi das Angebot der wahnsinnig schnellen, einfachen sexuellen Verfügbarkeit auch eine sexuelle Demoralisierung mit sich bringt. Würden Sie das bestätigen? Ich bin mir wirklich unsicher. Also weil manchmal überlege ich genau, wie Herr Marie sagt, die Sache ist das Gleiche, nur die Formen sind anders. Ja? Also es hat im 19. Jahrhundert ja auch sozusagen, da hat es, ich weiß es nicht, was gegeben zur sexuellen Libertinage, ja, also Messiancen, alles Mögliche. Oder ist es doch so, dass es Internet doch also eine sexuelle Entgrenzung mit sich bringt, die ein bisschen ungesund ist.
Also auch eine schnellere Verfügbarkeit, weil man eben sonst ja nicht so direkt so schnell zur Sache geht, wenn man jemanden.
Also auch eine brutale Anonymisierung. Oder wird die Prostitution dadurch entlastet? Ich weiß es nicht, welchen Effekt es hat. Könnte ja sein. Ja, natürlich, warum denn nicht?
Also, haben Sie eine Eindruck oder auch Herr Marek?
Ich würde es nicht auf Online-Dating-Portale eingrenzen. Ich würde sagen, dass das Bild nicht mehr so geschützt ist, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war. Also wir hausieren viel stärker mit unseren Bildern. Wir stellen Fotos ein, auch aus dem privaten Bereich, intime Fotos. Wir stellen sie in einen öffentlichen Raum und wissen oft gar nicht, was damit geschieht. Mhm. Und das ist ein Phänomen unserer digitalen Gesellschaft. Das würde ich nicht sagen, dass das spezifisch aus dem Online-Dating hervorkommt oder dadurch befördert wird. Und also manchmal verhalten sich Männer ein wenig, als wären sie im Puff auf diesen Casual Dating und Erotikportalen, aber damit kommen die ja nicht zum Ziel. Also Sexgelegenheiten sind nicht zwingend verfügbarer durchs Internet.
Ja, meine Erfahrung aus der Single-Beratung sagt mir, dass diese ganze, egal ob jetzt Sex, One-Night-Stands gesucht werden oder ein Partner gesucht wird, dass sich auch eine gewisse Müdigkeit einstellen kann. Also nach dem fünften One-Night-Stand fragt sich Mann oder Frau, ist das nicht ein bisschen leer, was ich da tue? Ja? Nährt mich das wirklich da, wo ich es brauche? Und dann werden die dann auch dieser Sache müde. Also ich sehe da keine große Gefahr drin. Das ist eine Erfahrung, ja. Und ist ja auch eine gute Erfahrung, wenn man merkt, Sex allein bringt es nicht. Ne?
Ist denn dieses vermeintlich wie im Supermarkt aussuchende gut, ja, nein, gut und diese unglaubliche große Auswahl, die es da gibt im Netz, verführt das auch zu so einer Überhöhung oder zu so einer Unruhe, Herr Marie? Sie sagten mal, es gibt diese Amelfis, alles mit einem für immer. Also dieses Optimieren, dieses den perfekten Menschen zu suchen. Frau Merz, Sie haben ja auch geschrieben in Ihrer Reportage von diesem jungen, sehr gut aussehenden Mann.
Der, Thomas Lüttich, ja.
Ne, der auch noch während die Frau sozusagen in seinem Badezimmer steht, schon guckt, hat sich nicht doch noch jemand Besseres angemeldet. Also,
naja, das ist aber diese, sagen wir mal, diese Illusion, die durch diese Partnerportale natürlich auch genährt wird, dass sie den passenden, den richtigen finden können, auf mathematischen Wege oder sonst wie. Das ist natürlich auf Deutsch gesagt Quatsch. Heute geht es bei Paarbeziehungen, die Grundlage ist erstmal die Gefühlsgrundlage und Gefühle kann man nicht ausrechnen. Und dann kommt ja immer der erste Augenblick, wo man sich trifft, also der Moment der Wahrheit. Und von da ab geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Und man sollte also nicht durch diese ganzen Medien bewegen mit der Absicht, einen Partner zu finden, sondern einfach Begegnungen zu haben.
Ich glaube, dazu passt, was unser Hörer beizutragen hat, der aus Wiesbaden anonym anruft. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie war es bei Ihnen? Haben Sie auch Erfahrungen gemacht, von denen, die wir gerade gehört haben? Haben Sie über das Internet versucht, jemanden kennenzulernen? Oder haben Sie Ihren Partner ganz woanders kennengelernt?
Nee, das war das Internet über das Portal 50+. Das ist eigentlich ein ganz seriöses, aber das, was der Herr gerade gesagt hat, das trifft im Großen zu. Man hat manchmal so das Gefühl, dass einige da unterwegs sind, nach dem Motto, prüfe, geh immer weiter, ob du nicht was Besseres findest, aber das ist ein Irrtum. Man muss sich treffen. Und dann kommt auch der Moment der Wahrheit. Diese Profilbeschreibungen, die da drin sind, sind manchmal ein bisschen gefegt vom Alter her, vom Bild. Das kommt schon vor, aber irgendwie spürt man schon, ob man eine gemeinsame Basis hat. Und dann muss man sich treffen. Ein großes Problem ist manchmal die Entfernung, dass man zu weit auseinander wohnt einfach, dass man dann keine Beziehung führen kann oder das wäre nur eine Wochenendbeziehung. Ich bin jetzt 65, das wäre also nichts. Sondern ich möchte gerne jemanden haben, mit dem man sehr häufig zusammen ist oder auch jemand, der noch voll berufstätig ist. Aber das sind so ein paar Sachen, aber das kristallisiert sich ja auch dann raus.
Haben Sie jemanden?
Aber es ist schon sehr, Entschuldigung.
Nee, reden Sie ruhig zu weit zu Ende.
Es ist schon sehr spannend, wenn man sich das erste Mal kennenlernt. Die Dame vorhin hat das beschrieben, die beim zweiten Mal dann wohl jemand kennengelernt hat. Man merkt es relativ schnell, ob man ins Gespräch kommt, ob man gemeinsamer Gesprächsinhalte hat, ob das funktioniert oder ob die Chemie nicht stimmt. Und das ist aber auch der Sinn der Sache. Dann war es halt eben jemand, den man getroffen hat und dann probiert man es weiter. Aber irgendwann muss man dann auch...
Ups, jetzt sind Sie Wir können Sie nicht mehr hören, aber ich glaube, die Nachricht ist angekommen. Frau Mucher, Sie wollten gerne Bezug darauf nehmen. Danke auf jeden Fall nach Wiesbaden.
Ja, ich glaube, es ist noch sehr wichtig zu differenzieren, was die Leute wo suchen. Also jemand, der wirklich ernsthaft eine neue Partnerschaft knüpfen möchte, der wird sich eben vielleicht auch eher so in die Richtung der Partneragenturen wie Parship, Elite Partner, E-Darling hin orientieren und kann eben auch davon ausgehen, dass die Leute, die dort suchen, eine gewisse Bindungswilligkeit mitbringen. Oder wie der Herr, der war auf einem Spezialportal, auch relativ großes für die Zielgruppe 50+. Da sind schon auch Leute mit einem ernsthaften Anliegen unterwegs. Dass so diese Dating- und Flirt-App-Generation, die beherrscht nicht den gesamten Dating-Markt oder Dating-Bereich. Und was Singles auf Partnersuche oft so ein bisschen überbewerten, ist das, was der Algorithmus oder dieses Matching-Verfahren leisten kann. Das ist natürlich keine Zauberformel bei den Partnervermittlungen, die einem einen idealen Partner zuspielt, sondern das ist zunächst einmal ein Filter, der eine große Masse an Singles auf eine sinnvolle Art und Weise eingrenzt und der mir dann Partner vorschlägt, die passen könnten. Natürlich entscheidet sich das Wesentliche erst dann, wenn man sich trifft.
Und wobei ich, als ich gesucht habe, nach einem Jahr ungefähr oder einem Dreivierteljahr, habe ich mal diese Matchings genommen, die möglichst gering waren. Und da waren eigentlich die interessanteren Leute dabei, Frauen dabei für mich. Ja. Also diese Vorschläge, das sind ja arrangierte Beziehungen, sollen da zustande kommen, die in partnerschaftlicher Hinsicht, also Status, Verdienst, Interessen, Hobbys und so weiter, sich ähnlich sind, aber wie gesagt, sind Beziehungen heute gefühlsbasiert und die kann man halt einfach nicht ausrechnen. Gefühle kann man nicht ausrechnen, da muss man merken, ob es funkt oder ob es nicht funkt. Und das kann man eben nur beim Treffen. Also diese Vorstellung der Optimierung, das alles mit einem für immer haben können und das dann, das ist so eine grundfalsche Vorstellung bei diesem ganzen Partnersuch. Also die meisten wollen, dass es funkt und passt im gleichen Augenblick. Im realen Leben, also ab da, wo man sich trifft, da muss man dann feststellen, ob es funkt. Und wenn es funkt, dann weiß man immer nur nicht, ob es passt. Das kann Wochen und Monate dauern, wie das immer so ist. Und wenn man die Haltung hat, eine Beziehung ist nichts, was da draußen rumliegt, da stolper ich drüber, wie über so ein verloren gegangenes Päckchen oder so. Und dann ist das die richtige Beziehung. Eine Beziehung muss aufgebaut werden. Und da wird auch das Internet nichts dran ändern.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind nicht der Meinung, dass diese Art der neuen Partnersuche die Liebe verändert oder auch die Partnerwahl verändert oder die Haltung dazu verändert, sondern es werden, wenn ich Sie richtig verstehe, Gelegenheiten geschaffen, in der erste Schritt ein bisschen einfacher wird in unserer Welt.
Und der Rest läuft nach demselben Prinzip. Diese Portale können sich nur an allgemeine soziologische und soziale Entwicklungen anhängen. Also was die Liebe verändert, das ist die Individualisierung unserer Welt, aber nicht das Internet.
Ja.
Und die hängen sich da dran, aber die arbeiten natürlich mit Versprechungen. Ne? Also wir können dir den richtigen finden. Und das kann man sich gleich abschminken. Aber sie sind eine Kontaktfläche, die nutzbar ist und das ist sinnvoll.
Unser Hörer aus Wiesbaden ist wieder da, höre ich. Eine Frage wollte ich Ihnen noch stellen. Haben Sie denn jemanden gefunden? Weil Sie sagen, es ist die Erfahrung, die Wahrheit kommt, wenn man sich trifft. Wie viele dieser Wahrheiten haben Sie schon erlebt? Und war da jemand dabei, wo Sie dachten, ja, da funkt's und da kann es vielleicht
passen? Ja, das habe ich. Aber wir sind noch, was der Herr eben gesagt hat, stimmt. Es dauert seine Zeit. Man muss sehr vorsichtig da dran gehen. Und man muss sich das erarbeiten. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen blöde an, aber es ist so. Und weil es soll nämlich passen, sondern es soll nicht nach 4 oder 6 oder 8 Wochen soll es wieder alles kaputt gehen, das tut sehr weh, sondern man versucht da schon miteinander ins Gespräch zu kommen und auch zu sehen, was ist möglich. Und ich kann das nur sagen, mit den ganzen Filtern, was er eben gesagt hat, das bringt überhaupt nichts, sondern das muss man schon selbst rausfinden. Es ist sehr schön, es ist sehr spannend, es macht einem relativ jung wieder, dass man wirbt um jemand und es setzt sehr viele positive Gefühle frei und auch Lebensfreude, das muss ich sagen. Und wie das endet, weiß ich noch nicht, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg und dann muss ich sagen, bin ich dem Internet, das ist eine Möglichkeit, sehr dankbar, dass es mir diese Chance nochmal gegeben hat.
Prima, herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt hier haben. Wir drücken Ihnen alle die Daumen.
Das setzt sehr viel frei an Positivem, aber frustriert sind wirklich die, die die starrsten Vorstellungen im Kopf haben. Die einen suchen, der muss ganz, ganz genau so sein. Die werden natürlich am allermeisten enttäuscht, weil die gar nicht bereit sind, sich auf Begegnungen einzulassen, sondern dieses fertige Paket ins Haus geschickt haben wollen.
Also das heißt auch da die Erwartungen einfach runter.
Menschen begegnen, interessante Begegnungen haben, gucken, ob die Begegnungen sich fortsetzen. Und wenn die sich lange Zeit fortsetzen, dann spricht man von einer Beziehung. Ne?
Wir haben eine Frage von Herrn Schröder aus Berlin, der fragt, wer kontrolliert solche Einrichtungen eigentlich? Da kann ja manipuliert werden ohne Ende. Also eher die Frage Richtung Sicherheit. Es ging ja in diesen Tagen auch durch die Medien, dass ein Flirtportal geknackt worden ist von Hackern und die Daten, die Profile von mehreren Millionen Menschen, die sich da angemeldet haben, wirklich ein Online One-Night-Stand, eine One-Night-Stand-Börse sozusagen, jetzt ins Netz gestellt werden, die Daten. Wie ist das mit der Sicherheit?
Also es handelte sich um ein Seitensprungportal, aber so brisant wie der Hack des Bundestags wird es wohl kaum werden. Also die Portale, die bieten einem schon einige Möglichkeiten, diskret oder anonym vorzugehen. Also es gibt aber so ein Set an Sicherheitsmaßnahmen oder Vorkehrungen, die einfach jeder für sich persönlich treffen sollte. Also man hat eine anonymisierte E-Mail-Adresse und keinesfalls die E-Mail von seinem Arbeitgeber, mit der man da unterwegs ist. Man veröffentlicht nirgendwo seinen kompletten bürgerlichen Namen auf einem Single-Börsen-Portal. Man hat auch die Möglichkeit, erstmal Bilder unkenntlich zu machen, sie in privaten Galerien unter Verschluss zu halten und erst bei einem persönlichen Kontakt freizugeben. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Man kann auch seine ID-Adresse kann man verschlüsseln. Wem das zu kompliziert ist, der sollte aber, also wie gesagt, man sollte nicht sofort mit allen privaten Informationen ins Netz gehen.
Kann man bei allen sein Profil löschen oder gibt es welche, die das verweigern?
Es gibt Portale, die das schwer machen. Dieses besagte Seitensprungportal zum Beispiel hat es seinen Usern schwer gemacht. Also da musste man dann eine Gebühr bezahlen dafür, dass das Profil und die Daten gelöscht werden.
Das wäre was, wo ich drauf achten würde. Kann ich das löschen? Und wenn ich es nicht löschen kann, dann wäre das eine Plattform, die nicht in Frage käme. Ne?
Also da sagen wir auch immer, wenn einem das erschwert wird, dann macht man aus seinem Profil ein Nonsensprofil und dann wird das sehr schnell gelöscht. Also man hat Möglichkeiten, sich zu schützen und solche Sicherheitsvorkehrungen eben, wie sich dann im persönlichen Kontakt an einem öffentlichen Ort zu treffen und nicht direkt zu Hause. Das sind also, man hat eine ganze Palette an Möglichkeiten, um sich zu schützen, auch was die Zahlungsmethoden betrifft. Da kann man zum Beispiel auf so eine Prepaid-Kreditkarte setzen, um eben nicht seine persönlichen Bankdaten bekannt zu machen oder die PaySafe-Card. Also es gibt Möglichkeiten, aber wir machen auch die Erfahrung beim Single-Börsen-Vergleich, dass die User sehr, sehr unbedarft unterwegs sind. Also wir haben schon Fälle erlebt, da hätten wir Leute wirklich ruinieren können, weil die so unbedarft unterwegs sind im Netz.
Also heißt auch da, die Regeln einzuhalten. Wir haben noch eine Bitte um einen Tipp. Lars Liebherr hat uns gemailt. Ich bin 29, selbstständig, suche gerade im Internet. Meine Ex-Freundin hat bei derselben Single-Börse innerhalb von 4 Wochen 3 persönliche Dates gehabt. Ich bekomme jedoch kaum Antworten auf meine Mails an interessante Frauen. Ich schreibe stets individuelle Nachrichten und versuche, auf das Profil einzugehen. Leider bin ich nur 1,70, klein, in Anführungsstrichen schlank und habe trotz meines Alters nur noch wenig Haare. Kann Ihre Gesprächsrunde einige Tipps geben, was bei ersten Nachrichten zu beachten ist, beziehungsweise ich besser machen kann? Herr Mari vielleicht oder wer in der Runde hat Ideen oder auch Frau Merz, die ja da viel auch recherchiert hat. Worauf kommt es im Grunde an?
Zu sich stehen, völlig wurscht, überhaupt keine Sachen im Kopf haben. Ich will jemanden finden, der mich mag, also muss ich mich zeigen. Und wenn ich dann schreibe, genau das, was er am Schluss geschrieben hat, bin so und so, habe wenig Haare und so weiter, das mag für jemanden ganz interessant sein, dass jemand sagt, Mensch, da versteckt sich jemand nicht, da verstellt sich jemand nicht. Und wenn es in der einen Börse nicht klappt, es gibt ja noch mehrere.
Frau Merz, Ihr Tipp?
Na, ich habe festgestellt, umgekehrt, wenn mir jemand geschrieben hat, das ist schon eine Weile her, dass ich intuitiv darauf geachtet habe oder bemerkte, ob derjenige mein Profil eigentlich wirklich aufmerksam gelesen hat. Also wenn jemand, ich sage jetzt mal ein Beispiel, in meinem Profil stand, mein Lieblingsroman ist irgendwas von Peter Handke, Thomas Mann oder so. Und wenn derjenige sich darauf bezog, dann hat mir das schon irgendwie doch gesagt, ja, das ist ein Mensch, der mich sehen will, der mich betrachtet, der das gelesen hat, der nicht nur einfach schreibt, hallo Unbekannte, finde dein Profil spannend, lass uns doch mal telefonieren. Ja. Also das ist natürlich der Rausschmeißer.
Also es gibt so ein paar No-Gos, wie fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter, denn ich weiß, dass Frau Mucher ja auch schon eingeatmet hat. Also es gibt so ein paar Ideen, wie man sich da auch tatsächlich auch direkt sehr bemerkbar machen kann. Auch von Ihnen, Frau Merz, würde ich gerne noch hören. Jetzt machen wir gerade noch mal eine Pause mit den Nachrichten vom Speed-Dating bis zur digitalen Partnerwahl. Wie Paare sich heute kennenlernen, wird uns eh noch bis 11.30 Uhr hier beschäftigen. Uns interessieren ganz besonders Ihre persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen, meine Damen und Herren. Rufen Sie doch schnell an 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de, wenn Sie möchten, auch anonym. Ich habe noch ein Zitat für Sie. Es kommt von dem italienischen Schriftsteller Luciano de Crescenzo, der sagte, wir sind Engel mit nur einem Flügel. Um fliegen zu können, müssen wir uns umarmen.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema vom Speed-Dating bis zur digitalen Partnerwahl, wie Paare sich heute kennenlernen. Computerliebe, ein Stück aus dem Jahr 1985, aus einer Zeit, in der es noch eher denkbar erschien, sich in einen Computer zu verlieben, als sich über den Computer zu verlieben. Heute ist die Suche nach dem Partner in der digitalen Welt für viele Menschen ganz selbstverständlich. Gehören Sie auch dazu oder wie haben Sie Ihren Partner gefunden? Schreiben Sie uns ganz schnell noch an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder wählen Sie die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Wir hatten vor den Nachrichten noch die Bitte um einen Tipp oder um Tipps, wie man auf sich aufmerksam machen kann und da wirklich erwirken kann, dass auch Menschen sich melden auf die Nachrichten, die man so verschickt. Da wollte Frau Mucher auf jeden Fall noch was ergänzen.
Ja, und zwar habe ich einen Tipp an den jungen Mann. Es ist so, dass das Wichtigste ist, erstmal den Druck rauszunehmen und die Erwartungshaltung ein bisschen zu senken. Das, was er also erfahren hat, das ist naturgegeben, sage ich mal. Beim Online-Dating gehen immer noch der allergrößte Teil der Erstkontakte geht vom Mann aus. Das heißt also, seine Ex-Freundin ist einfach in der komfortablen Situation, dass sie wahrscheinlich auch in der Minderheit ist. Also es gibt einen leichten Männerüberschuss in vielen Portalen und also ein pragmatischer Tipp wäre auch, sich nicht zu sehr zu verausgaben. Also den Erstkontakt wirklich kurz und knapp zu gestalten und dennoch individuell auch auf den Menschen einzugehen, für den man sich da interessiert, zu dem man gerne Kontakt knüpfen möchte und sich dann eben halt auch bald einfach mal kennenzulernen, zu treffen, zu begegnen und auf gar keinen Fall über das mangelnde Haar irgendwie Lügengeschichten erzählen, denn nirgendwo haben Lügen so kurze Beine wie beim Online-Dating.
Aber auch umgekehrt, also wenn ich das sagen darf, Herr Mari sagte vorhin ganz richtig, man muss sich so zeigen, wie man ist. Ja, das stimmt natürlich, aber wir alle wissen aus der analogen Welt, alles, was mit Flirten zu tun hat, mit Prickeln und so, hat auch damit zu tun, dass man sich von seiner Schokoladenseite zeigt. Ja? Also ich erinnere mich an, das ist schon viele Jahre her, aber ich erinnere mich, dass mich Männer anschrieben und bei der Figur, ja, dann immer schrieben, ein paar Pfunde zu viel. Und ich muss hier ganz ehrlich sagen, ja, es wird schon so sein. Jeder, der über 40 ist, hat irgendwo ein paar Pfunde zu viel. Aber muss ich das jetzt gleich gesagt kriegen? Also muss ich sozusagen irgendwie in das Korsett der absoluten Authentizität kommen. Man kann es ja auch mal netter ausdrücken. Vielleicht, wenn man schreibt, ja, Haare nicht so viel, aber dafür irgendwas ganz Tolles anderes, auch wenn es nur halb so toll ist. Also irgendwie Liebe und Flirten, sowohl im Netz als auch außerhalb des Netzes, hat auch irgendwie ein bisschen mit Spiel zu tun, mit ein bisschen Raffinesse etc.
Ja, aber ich wollte, das mag sein und so weiter, aber ich würde schon davor warnen, diesen Pauschaltipps, denen man so begegnet, zu folgen, also sich zu faken sozusagen.
Ja, das natürlich nicht.
Oder sich überhaupt Gedanken erstmal über den anderen zu machen, mehr als über sich selbst. Also wenn wir beide, Frau Merz, uns jetzt Kontakt gehabt hätten über eine Dating-Plattform, hätte ich vielleicht den Eindruck gehabt, mein Gott, muss ich jetzt Romane lesen, um mit der Frau Kontakt zu kriegen. Vielleicht hätten wir uns ja auch an der Ampel kennengelernt. Das wäre ganz anders geworden.
Ja,
meine jetzige Freundin ist interessanterweise auch Journalistin. Und liest liebend gern Romane, ich nicht, wir sind trotzdem zusammen. Also es hat gar nicht so einen Sinn, sich über andere Gedanken zu machen, weil man es ist doch alles erstmal nur geschrieben, was da im Netz steht. Ne, ob denn wirklich jemand so belesen ist. Ich kann natürlich auch im Internet nachgucken und dann auf den Roman eingehen und irgendwelche klugen Gedanken dazu äußern. Dann treffen wir uns und dann stellt sich raus, dass es alles scheint.
Dass das erste Buch ist, das
Sie jemals gelesen haben. Aber ich meinte jetzt nicht Wichtigtuerei. Also man soll nicht schreiben, dass man 6.000 Euro brutto verdient, wenn es nur 3.000 sind. Ja? Also ich meinte jetzt nicht, dass man sich wichtiger macht, toller macht, als man ist, aber das sozusagen, das meinte ich auch auf den Anrufer bezogen, als die erste Botschaft, ich sagte jetzt mal alle meine Nachteile, also das finde ich auch im Leben nicht so richtig sexy.
Ja, wenn man das als
sexy
Nachteil sieht, dass jemand wenig Haare hat. Ne?
Nein, das ist ja auch nicht authentisch. Also, aber das so würde man sich ja auch nicht...
Ein bisschen unsexy, ja.
Ja.
Wir haben dazu vielleicht noch einen Tipp auch von Andreas Schärfer, der uns geschrieben hat, ich bin seit 10 Jahren auf den verschiedenen Plattformen auf der Suche. Inzwischen kommt es mir vor wie eine Rasterfahndung. Einfach wegklicken, passt nicht rein. Meine Erfahrung ist, so schnell wie möglich telefonischen Kontakt aufnehmen und dann werden oft die persönlichen Gemeinsamkeiten festgestellt. Habe auch positive Erfahrungen gemacht und auch schon eine längerfristige Beziehung gehabt. Das Negativste sind die nicht zu ihrem Alter stehen. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und stehe dazu und es macht Spaß, nette Menschen kennenzulernen. Und Martin Schrock hat uns noch geschrieben, wichtig ist nach seiner Meinung nach einer ID zu schauen. Also hat der Betreiber des Portals die realen Daten über den Personalausweis überprüft. Ich hatte eine Kopie des Personalausweises geschickt und teilweise die Ausweisnummer geschwärzt. Das reicht vollkommen, um einen Missbrauch zu verhindern und trotzdem seine Daten freizugeben. Ich würde gerne zu dem Hörer, der schon in der Leitung wartet, nämlich Jan. Guten Morgen.
Hallo und guten Tag.
Sie klingen sehr jung. Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Thema, das wir heute haben, nämlich Speed Dating oder digitale Partnerwahl? Wie haben Sie Ihre Partnerin, Ihren Partner kennengelernt?
Recht herzlichen Dank für das. Ich klinge relativ jung. Ich bin fast 50.
Das ist das Schöne am Radio.
Was einer 95-jährigen Person relativ jung ist, das ist natürlich völlig richtig. Einmal würde ich ganz, ganz kurz eingehen wollen auf einen Hörer, den Sie gerade zitiert haben, der seit über 10 Jahren in verschiedensten Portalen unterwegs ist. Der Herr sollte definitiv akzeptieren, dass das für ihn dann der falsche Weg sein muss. Wenn er seit 10 Jahren auf diesem Weg geht und keinen Erfolg hat, kann das nicht der richtige Weg sein. Soweit dazu. Jetzt noch ganz kurz zu meiner eigenen Geschichte. Genau. Ich möchte allen Hörern, die jetzt bei Ihnen sind, auf jeden Fall Mut machen, auch wenn Sie Silversurfer sind, Silberrücken, wie auch immer wir uns nennen möchten, für die Liebe ist man nie zu alt. Und das Internet und diese Portale sind auch kein Teufelszeug. Wenn man erst so weit ist, dass man natürlich seinen Personalausweis zur Abgleichung der ID versendet, das halte ich jetzt auch wieder für etwas gefährlich
oder etwas eigen. Was ist denn Ihre Erfahrung? Das würde mich interessieren. Waren Sie im Internet aktiv? Haben Sie sich umgeschaut? Oder?
Genau, ich bin seit 4 Jahren glücklich mit einer Internetbekanntschaft verheiratet.
Wie hat das geklappt?
Das war sehr schön über ein Portal, wo es eigentlich darum ging, dass Leute, die frisch getrennt sind, nicht in ein tiefes Loch fallen, sondern gemeinsam etwas miteinander unternehmen. Wenn man frisch getrennt ist, hat man oftmals auch gleiche Schnittflächen, Interessen, Dinge, über die man erzählen möchte, Erfahrungen austauschen möchte. Da haben wir uns auf einem Spieleabend kennengelernt, uns die Hand gereicht, dabei in die Augen gesehen und festgestellt, ups, mit diesen Augen möchte ich mich noch einmal treffen. Wenige Wochen später kam es dann auch über dieses Portal zu einer Ü30-Party hier in unserer Stadt. Ja, da hat es dann, wie man so schön sagt, gefunkt. Das Ganze ist jetzt über 7 Jahre her. Inzwischen sind wir 4 Jahre glücklich verheiratet.
Ein gutes Beispiel. Haben Sie den Eindruck, wenn Sie die Frau auch so kennengelernt hätten, ohne Internet, hätte es auch gefunkt? Oder wären Sie gar nicht zusammengekommen?
Wir wären aufgrund unserer unterschiedlichen Wohnorte, 25 Kilometer voneinander entfernt, und völlig unterschiedlicher Lebenskreise, wir wären uns niemals begegnet.
Mhm. Ja? Entschuldigung,
da hatte jemand in Ihrer Runde hatte da auch noch einen sehr, sehr guten Tipp, den ich Ihnen wirklich mit an die Hand geben möchte. Man achte auf die Kilometer, die zwischen einem liegen. Auch auf den ersten Blick sind 50 Kilometer nicht sehr, sehr viel. Wenn man dann aber bloß mal schnell sich zum Abendbrot treffen möchte, sind 50 Kilometer sehr, sehr viel.
Es gibt ja auch Leute, die umziehen.
Das habe ich getan. Mir hätte vor 10 Jahren niemand erklären können, dass ich jemals meine Heimatstadt, außer für die Arbeit, weil ich bin beruflich sehr viel unterwegs, komme aber immer wieder nach Hause, dass ich meine Heimatstadt jemals hätte verlassen können. Und
aber
jetzt
für die Liebe haben Sie es getan.
Genau.
Frau Merz, Sie wollten noch was ergänzen.
Ja, ich wollte etwas sagen. Das ist mir bei Menschen aufgefallen, die Paare geworden sind durchs Internet. Das Internet kann einen Vorteil haben gegenüber der, sagen wir mal, echten Realität. Wenn man da durch die Welt geht, ist man ja manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, eingeschränkt in seinen kulturellen Kriterien. Ja? Also man geht über die Straße und dann kommt einem jemand entgegen und der ist vielleicht gerade schlampig angezogen und der kommt nicht in Frage oder umgekehrt. Und mir ist immer sehr im Gedächtnis die Geschichte eines Paares. Die waren, als sie sich bei Parship.de trafen, beide Mitte 30, beide erfolgreich, attraktiv etc. Sie, eine Schauspielerin, ich würde jetzt mal sagen, kurz so ziemlich ausgeflippt, also ganz sehr groß, 1,92, weite Hosen, rötlich gefärbte Haare, also so ein Typ, und er Internist, ein sehr bürgerlicher Mensch, also sehr geordnet, die Wohnung, so. Die hätten sich, und das sagen sie beide, das ist jetzt nicht meine Vermutung, die sagen beide, wir hätten es in der Realität nie kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, weil wir irgendwann um Mitternacht uns eingeloggt haben und es gab einen ganz kurzen E-Mail-Verkehr, der unglaublich gefunkt hat. Da hat was richtig gestimmt. Dann haben sie am nächsten Tag telefoniert und da hat sich der Funke verdoppelt. Und dann haben sie sich in der Realität getroffen und sind dann, oh, wie sieht die denn aus? Wie sieht der denn aus? Aber es war schon der Wunsch da. Ja, die hatten sich schon irgendwie akzeptiert.
Also der erste Keim war schon
da. Der Keim war schon da. Der Funke war übergesprungen. Aber die hätten sich so mal aus diesen kulturellen Kriterien heraus im Café auch an der Ampel wirklich ignoriert. Und ich habe mit denen einen ganzen Abend, die sind übrigens, haben 2 Kinder inzwischen, sind sehr glücklich. Sie ist ordentlicher geworden. Sie hat sich an ihnen ein bisschen...
Er ist ein bisschen ausgeflippt.
Sie hat ihn dazu gebracht, mal ein halbes Jahr nicht zu arbeiten, also als Internist im Krankenhaus und so weiter. Ja. Und sie lässt immer nicht mehr so die Hosenträger von ihren Hosen runterhängen, weil er das echt nicht sehen kann. aber ich habe mit denen sehr viel Zeit verbracht und die haben mir gerade diese Botschaft mit großem Nachdruck mitgegeben, gesagt, das kann der Vorteil sein, wenn man sich im Grunde über Zeichen, über digitale Zeichen kennengelernt, dass man ein wenig vorurteilsfreier sein kann.
Dazu passt exakt, Frau Merz, was uns Marie Hertling geschrieben hat. Sie ist 24, kommt aus Jena. Sie schreibt, ich glaube, dass das Kennenlernen im Internet vor allem für Menschen geeignet ist, die im realen Leben eher introvertiert und nicht so ausgehfreudig sind oder aber keine Zeit zum Ausgehen haben. Beim Austausch von Nachrichten kann eine erste gemeinsame Basis geschaffen werden, bei der Äußerlichkeiten oder Wortkargheit erstmal kein Thema sind. Ist diese gemeinsame Basis, ein erstes Vertrauen geschaffen, kann man mit einem ganz anderen Selbstverständnis auf den Menschen hinter den Mails zugehen. Ich habe meinen Partner letztes Jahr über eine alternative Partnerplattform kennengelernt. Wir heiraten in diesem November. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank auch noch für den Hörer, der sich gerade gemeldet hatte. Wir haben noch drei weitere Zuschriften, die ich gerne einmal kurz vorlesen möchte, weil es da auch darum geht, unsere Sendung ist ja, wie Paare sich heute kennenlernen, auch noch andere Möglichkeiten als übers Internet, beziehungsweise das eine ist eine kombinierte Möglichkeit. Thomas Hoppe schreibt uns, ich hatte mich zu Pfingsten bei einer solchen Partnerbörse angemeldet und auch einige Kontakte gehabt, die aber nicht weiterführten. Diese Börse veranstaltete auch einige Events, Afterwork-Partys, und auf einer dieser Partys habe ich sie dann kennengelernt. Es hat sofort gefunkt und nun sind wir ein Paar geworden. Es geht halt immer noch am besten über die klassische Art des Kennenlernens, wenn auch bei uns mit Internetunterstützung. Noch zwei andere. Eine Dame schreibt uns, meinen letzten Ex habe ich in einem Sexclub kennengelernt. 2 Jahre war ich mit ihm zusammen. Jetzt bin ich mit meinem Mann zusammen. Meinen Mann habe ich in einem Supermarkt beim Zucchini-Kaufen kennengelernt. Und Gerhard aus Berlin schreibt, vor 22 Jahren habe ich, 54, meine Frau, 55, über eine Anzeige in einem Stadtmagazin in Berlin kennengelernt. Nach 2 Treffen innerhalb von 3 Tagen hat es gefunkt. 8 Monate später haben wir geheiratet. Dabei hatte ich nur jemanden für lockere Treffen während meiner Zeit in Berlin gesucht. Es kam Gott sei Dank alles anders. Also was sind so diese Möglichkeiten, diese Gelegenheiten, die heute Paare zusammenbringen?
Ja, die sind natürlich vielfältig. Mhm. Und das wird auch immer so bleiben. Aber das Internet ist dazugekommen.
Aber es gibt ja schon solche Orte, die geschaffen werden, um sich kennenzulernen, die jetzt doch jenseits des Tanztees sind. Also diese Afterwork-Partys, Speed-Dating, vielleicht wollen Sie das noch
Single-Partys. Single-Partys. Ja. Fischsuchtfahrrad, ganz wichtig, also, in Berlin zum Beispiel, ja.
Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich sage immer, der Idealfall ist der, wo sich online und offline einander beflügeln. Und das war jetzt auch in einigen Beispielen so der Fall. Frau Merz hat es auch berichtet, ne, dass sie über das Internet einfach mal wieder die Augen geöffnet bekam, sich öffnen konnte diesem Thema gegenüber. Und wir raten auch immer dazu, einfach auch beides auszuprobieren. Es gibt neben den Partnervermittlungen natürlich Speed-Dating, es gibt Single-Wandern, es gibt alle möglichen Variationen auch vom klassischen Speed-Dating.
Also beschreiben Sie noch mal ganz kurz für die es nicht wissen, was Speed-Dating ist.
Speed-Dating ist eine Form, da treffen, sagen wir mal, ein Set von 7 Männern, trifft 7 Frauen. Alle 7 Minuten wechselt man den Gesprächspartner und man hat dann eben immer nur 7 Minuten, um jemanden kurz kennenzulernen. Da gibt es jetzt einige, die sagen, oh, das ist mir zu eintönig, und die wenigsten sind auch souverän und selbstbewusst genug, das dann zu gestalten.
Sich so zu präsentieren.
Und da haben sich dann eben einige Spielarten entwickelt, wie zum Beispiel das Hopping-Dinner. Also da trifft man sich in einer Gruppe und man wechselt mehrfach die Location. Das Single-Wandern, wo man einfach zusammen...
Single-Kochkurse.
Dann Single-Tanzabend. Gibt es Speed-Dating-Variationen, da steht ein Spiel im Vordergrund. Social Match ist zum Beispiel ein Start-up. Da treffen sich die Leute und spielen eine Mischung aus Kennenlernen, Action, Teamspiel. Man ist in der Gruppe. Das Kennenlernen läuft eher beiläufig. Also da nähern sich die Online- und Offline-Möglichkeiten, einen Menschen kennenzulernen, die nähern sich da auch wieder an.
Frau Merz, diese ganzen, was ist Ihr Eindruck, diese ganzen Möglichkeiten als Single direkter auch auf jemanden zuzugehen, die ja unsere Eltern noch nicht so hatten, ne? Da gab es so Single-Tanzpartys, die so ganz offen waren, nicht in der Art.
Ja, das weiß ich, ob man das so sagen kann. Also erstmal muss man ja vielleicht mal das Phänomen bestaunen, dass es zu Anfang des 21. Jahrhunderts in einer Epoche, in der die Liebeswahl so frei und so verfügbar ist wie noch nie zuvor, dass plötzlich all diese, sagen wir mal, Techniken, in Anführungsstrichen, der Verkupplung oder des Arrangierens wiederkommen. Also sagen wir, in den 70er Jahren, als sozusagen die freie Liebe entdeckt wurde, auch, und hätte man das doch niemals gedacht. Also als ich jung war, hätte man mich doch nicht zu einer Single-Party gebracht, ja. Warum entsteht das? Es muss ja Gründe geben. Es muss eine Überforderung geben in unserer Liebeswahl. Ja? Und auch, muss man nochmal sagen, nie in der Geschichte der Menschheit gab es so viele Singles. Das ist ja auch ein Riesenphänomen eigentlich. Also ich glaube, allein in Berlin sind es 30% der Menschen. Also 40 wohnen nur allein in einer Wohnung und davon muss man viele Jugendliche oder Witwer abziehen. Also 30%. Das ist schon eine enorme Zahl, die das natürlich alles hervorgebracht hat, all diese Methoden. Also in Warschau zum Beispiel gibt es Single-Gottesdienste. Also bei mir um die Ecke gibt es eine Bowlingbahn, die macht Single-Abende. Es gibt ganz viel Single-Reisen. Wir haben jetzt sehr viel aufgezählt. Dass es das gibt, finde ich schon phänomenal. Ja. Mhm. Und auch ein gesellschaftliches Signal. Und die Frage ist, wofür eigentlich? Warum tut sich der Gegenwartsmensch eigentlich doch sehr schwer, zu zweit zu werden?
Wofür eigentlich?
Naja, die Partnerschaft war ja geschichtlich nicht immer nur eine Wahl, also eine tolle Sache, die man hatte, sondern auch ein Zwangsverhältnis.
Absolut.
Und heute man braucht keinen Partner mehr zum Überleben.
Das ist es, ja.
Und insofern ist Single-Dasein eine ganz akzeptierte Lebensform, die mal die meisten natürlich für ein paar Jahre machen. Man kann ja auch sagen, ich habe jetzt erstmal die Nase voll von Beziehungen. Ich muss mich erstmal selber finden. Dann macht man 5 Jahre Pause. Vielleicht macht man zweimal in seinem Leben 5 Jahre Pause. Ja. Also das ist ganz normal. Der Bedarf nach dieser intensiven Liebe, die ja heute da ist, der aus der Individualisierung rauskommt, je mehr individualisiert die Menschen sind, desto vereinsamter sind sie auch im Kern ihrer Persönlichkeit, nicht in ihren Kontakten zu Freunden oder so. Aber da, wo ich selbst bin, da trifft mich außer meinem Partner eigentlich keiner. Ne? So, ich zeige mich niemandem so und ich will auch sonst niemanden so kennenlernen. Und das ergibt halt diesen Bedarf nach diesen intensiven Beziehungen und das erklärt auch, warum Beziehungen heute leichter wechseln können. Ich finde, Gott sei Dank ist keiner mehr gezwungen, in Beziehungen zu leben, die nur weil sonst keine Wohnung findet oder sonst was. Ne?
Ja, ich würde gerne das, was Frau Merz und Herr Marie gesagt haben, fortführen. Das Single-Sein wird auch kultiviert in unserer Zeit, in der wir leben. Also es ist kein Mangelzustand mehr, jetzt mal gerade keinen Partner zu haben, sondern für viele Menschen eben auch ein bewusst gewählter Zustand oder einer, mit dem sie zumindest ein recht zufriedenes Leben leben, eine Zeit lang, auch nicht immer. So Phänomene wie zum Beispiel den Mingle, also ein Mix aus Mixed and Single, der,
das ist ein schöner Begriff,
ja, der sich zeitweise schon und bis zu einem gewissen Grad auf etwas einlässt, aber diesen Single-Status offiziell auch nie so ganz ablegen möchte. Das ist auch so ein Zeitphänomen. Mhm. Also da hat sich eben auch sehr viel in unserer hoch individualisierten Gesellschaft geändert.
Frau Merz, und unterstützen Sie das?
Ja, natürlich unterstütze ich, dass es so ist. Ich sehe es aber vielleicht ähnlich wie Herr Marie auch positiv. Also der gesellschaftliche Druck, unter die Haube zu kommen, der ist ja eigentlich minimal. Ja? Also das Bedürfnis, jemanden zu finden, sich zu verlieben, sich zu liieren, das kommt aus unserem Inneren. Ja? Also das wird von innen gesteuert. Sagen wir mal, vor 150 Jahren hätte ein Bankdirektor als Junggeselle, der wäre in eine soziale Schieflage gekommen. Ne? Also der wäre nicht da in dem angekommen, was man als geordnete Verhältnisse nennt. Bürgerliche geordnete Verhältnisse sind eine Frau zu haben, eine Familie zu gründen und für eine Frau genauso wichtig, sich zu verheiraten. Das ist ja, sie können heute Bundesminister werden ohne Frau, da kräht kein Hahn danach. Das ist natürlich schon was sehr Positives. Und,
das heißt, eine viel größere Freiheit im Leben, so zu sein, wie man gerne wäre.
Was befreiend ist. Die Rückseite ist natürlich die Frage, wie vereinsamt ist unsere Gesellschaft. Ja.
Ich würde gerne noch zwei Mails zum Abschluss der Sendung vorlesen. Und zwar hat uns ein Herr aus Bremen geschrieben, ich glaube nicht, dass das Kennenlernen im realen Leben aus der Mode gekommen ist. Stattdessen habe ich in meinem gesamten Freundeskreis U30 feststellen können, dass Kontakte ganz klassisch geknüpft werden. Es gibt sie also noch, die Beziehungen von uns Digital Natives, die dennoch völlig ohne das Internet, sondern in einer Bar ihre Ursprünge gefunden haben. Auf Tinder oder Parship hätte ich meinen jetzigen Freund vermutlich nicht wahrgenommen, aber in dieser Bar fiel mir auf. Und das ist gut so. Im Internet kann man sich so darstellen, wie man gerne wäre, aber es nicht unbedingt ist. Ein echtes Kennenlernen ist da viel authentischer. Und noch ganz rasch eine romantische Geschichte von Knut Petzold, der sich in einem Konzert in eine Frau verliebt hat, die ihn von der Bühne aus immer wieder anschaute. Leider wohnte die Band 500 Kilometer entfernt. Ich hatte nur die Homepage und das war mir nicht angemessen. Nach zwei Tagen bekam ich dann für mich völlig überraschend eine Nachricht von eben dieser Frau in einer Singlebörse, in der wir beide gemeldet waren. Wir hatten dort bereits mal Kontakt gehabt. Im Gegensatz zu ihr hatte ich sie jedoch im Konzert nicht erkannt. Damit leistete die Singlebörse eine praktische Starthilfe, nachdem wir uns bereits von Angesicht zu Angesicht begegnet waren. Ohne die Singlebörse wären wir uns nicht näher gekommen. Ohne persönliche Begegnung aber auch nicht. Inzwischen sind wir verheiratet und haben zwei Söhne. Vom Speeddating bis zur digitalen Partnerwahl, wie Paare sich heute kennenlernen, das stand im Mittelpunkt unserer Sendung. Herzlichen Dank an den Paarberater Michael Mari, bei der Singlebörsenvergleichsexpertin Pamela Mucha und bei Ursula Merz, Autorin für eine Nacht oder fürs ganze Leben. In der kommenden Woche geht es um Bilder, Vorurteile und Klischees. Wie begegnen wir anderen Völkern und Kulturen? Und ich verabschiede mich von Ihnen. Daniela Wiesler wünscht einen schönen, entspannten Tag.